Bruder Auwan aus der Versammlung Humboldthain wird uns nun mit dem Thema dienen: Kommt, die ihr nach der Wahrheit dürstet. Bitte, Bruder Auwan.
Ja, kommt, die ihr nach der Wahrheit dürstet. Das ist eine Einladung aus Gottes Wort der Bibel, zu finden in Offenbarung 22, Vers 17. Offenbarung 22, Vers 17. Da heißt es: Und der Geist und die Braut sagen fortwährend: Komm. Und jeder, der es hört, sage: Komm. Und jeder, den dürstet, komme. Jeder, der wünscht, nehme Wasser des Lebens kostenfrei. Der Geist ist natürlich der Heilige Geist Gottes, seine wirksame Kraft. Die Braut ist die Braut Christi, die 144.000 geistgesalbten Christen, die mit ihm im Himmel regieren. Und hier auf der Erde wird diese Einladung durch Jesu Nachfolger weitergegeben. Millionen haben diese Einladung bereits angenommen und sie beteiligen sich an der Verkündigung der guten Botschaft, wobei natürlich das Wasser des Lebens weitergegeben wird in Form des Wortes Gottes und der Belehrung. Wasser des Lebens, das sind alle Vorkehrungen Jehovas, um Menschen zu retten, die ihn lieben. Dazu gehört natürlich die Wahrheit des Wortes Gottes. Und jetzt ist die Frage: Was ist denn eigentlich die Wahrheit? Die Frage ist berechtigt, denn es gibt auf der Erde ungefähr 10 Hauptreligionen und 10.000 Sekten und eine Anzahl von Irrlehren, durch die die Menschen auf den falschen Weg geführt werden. Und das begann ja schon in der ersten Generation der Menschheitsgeschichte. Im Garten Eden, Satan näherte sich Eva mit einer Lüge und behauptete, sie würden keineswegs sterben. Obwohl ja Jehova gesagt hatte, wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr bestimmt sterben. Natürlich sind sie denn doch gestorben. Aber um diese erste Lüge zu untermauern, erfand er dennoch eine zweite, dass der Körper zwar stirbt, aber der Mensch eine unsterbliche Seele hat, die sich beim Tod vom Körper trennt, die man nicht sehen kann. Und noch viel weniger kann man beweisen, dass es sowas überhaupt gibt. Und so hat er den Glauben an die unsterbliche Seele dann untermauert mit einer dritten Lüge, nämlich dass dann man mit den Geistern der Toten sprechen kann. Aber in Wirklichkeit sprechen ja Menschen nicht mit den Geistern der Toten, wie sie sich manchmal einbilden, das sind ja die Spiritisten, sondern die sprechen in Wirklichkeit mit bösen Geistern, den Dämonen, abgefallenen Engeln, die also Jehova untreu geworden sind. Und die haben mitsamt Satan, dem Teufel, im Laufe der Geschichte auch noch eine Anzahl anderer religiöse Irrlehren unter der Menschheit verbreitet, nämlich dass es ein Weiterleben nach dem Tode gibt, verbunden mit einer Strafe für die Sünden. Die katholische Kirche und auch die Protestanten kennen ja die Hölle, auch Moslems kennen diesen Gedanken, Feuerhölle, eine Strafe für Sünden, die man während des Lebens begangen hat. Dann gibt es noch eine abgemilderte Form, das lehrt auch zum Beispiel die katholische Kirche, das Fegefeuer. Das ist also ein Ort, wo die armen Seelen hinkommen, um gefegt oder gereinigt zu werden. Die Dauer des Aufenthaltes dort ist begrenzt und man kann den angeblich sogar abkürzen, indem man für die armen Seelen betet. Das war ja der Skandal im Mittelalter, als Luther sich gegen den Ablasshandel des Vatikans wandte und das mit Recht. Da wurde also Geld eingenommen seitens der Kirche mit dem Versprechen, man würde dann Messen lesen für die armen Seelen und beten und dann wäre der Aufenthalt im Fegefeuer nicht so lang. Man könnte den also abkürzen, man könnte da einen Ablass erringen. Und das ist natürlich auch ein Geschäft mit der Religion, ein Betrug. Hat auch dazu beigetragen, dass die Kirche unermesslich reich geworden ist. Man hat auch ein Geschäft mit der Angst gemacht. Jehova als sadistisch dargestellt, dass er arme Seelen im Feuer röstet und quält. Viele glauben auch an die Seelenwanderung. Da gibt es ja die absonderlichsten Gedanken, dass man eventuell als Tier wieder auf die Erde kommt. Ja, und dass man mit den Toten kommunizieren kann. In Afrika, in Lateinamerika haben manche sogar Angst vor den bösen Geistern der Toten. Sie versuchen, sie mit Opfern zu besänftigen. Also man kann sagen, es herrscht religiöse Finsternis. Das ist vom Standpunkt Gottes aus alles eine religiöse Befleckung. Das ist Lüge, das ist unrein und das bedeutet letzten Endes den Tod. Aber durch die biblischen Wahrheiten kann man diese Irrtümer schnell richtig stellen. Wenn wir nochmal an den Anfang der Menschheitsgeschichte zurückgehen und mal untersuchen, was denn die Seele wirklich ist. Bei der Erschaffung des Menschen wurde das schon deutlich. 1. Mose 2, Vers 7. 1. Mose 2, Vers 7. Und Jehova Gott ging daran, den Menschen aus Staub vom Erdboden zu bilden und in seine Nase den Odem des Lebens zu blasen. Und der Mensch wurde eine lebende Seele. Also hier haben wir schon den Unterschied zu der kirchlichen Lehre. Der Mensch hat keine unsterbliche Seele, sondern er ist eine Seele. Als Mensch ist er eine Seele und sogar die Tiere sind Seelen. Und es liegt auf der Hand, dass sowohl Tiere als auch Menschen sterben, sagt auch die Bibel ausdrücklich. Es gibt da keinen Unterschied im Tod zwischen Mensch und Tier. Sie kehren zum Staub der Erde zurück. Das wurde dem Adam auch angekündigt, dass er zum Staub der Erde zurückkehren würde. Und genauso ist es ja auch, kann man ja leicht nachprüfen. Selbst eine katholische Bibel, eine Alioli-Übersetzung konnte ich mal im Predigtdienst benutzen, um einem katholischen Ehepaar zu zeigen, was die Bibel wirklich sagt. In Hesekiel 18, Vers 4, das kennen wir ja auch, die Seele, die sündigt, sie selbst wird sterben. So stand es auch wörtlich in der katholischen Alioli-Bibel und da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Das hätten die nie gedacht und sie waren baß erstaunt. Man sieht also, mit welcher Dreistigkeit die Kirche entgegen der Bibel Irrlehren verbreitet und damit auch noch ein Geschäft macht. Diese falschen religiösen Lehren, die sind ja nicht zuletzt auch durch den Spiritismus, durch Dämonen, die mit Menschen Kontakt aufgenommen haben über spiritistische Medien, dann überhaupt in die Welt gekommen. Und das ist wohl auch ein Grund, weswegen Jehova bei Todesstrafe den Spiritismus verboten hat, weil er so gefährlich ist. 5. Mose 18 zeigt uns, wie Jehova darüber denkt, wenn man versucht, mit Geistern in Verbindung zu treten. 5. Mose 18, von 10 bis 12. Da sehen wir auch, welche Praktiken Jehova verabscheut. Da heißt es, denn jeder... Achso, 10. Es sollte sich in dir nicht jemand finden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, jemand, der sich mit Wahrsagerei beschäftigt, der Magie treibt oder jemand, der nach Omen ausschaut oder ein Zauberer oder einer, der andere mit einem Bannspruch bindet oder jemand, der ein Geistermedium befragt oder ein berufsmäßiger Vorhersager von Ereignissen oder jemand, der die Toten befragt. Denn jeder, der diese Dinge tut, ist für Jehova etwas Verabscheuungswürdiges. Und wegen dieser Abscheulichkeiten vertreibt Jehova, dein Gott, sie vor dir. Nämlich die Kanaaniter, die ja damals diese Sachen alle praktizierten. Also durch das Wasser des Lebens, durch das Wort Gottes, durch göttliche Belehrung, kann man gereinigt werden von religiöser Befleckung. Das wird ja bei den meisten von uns hier der Fall gewesen sein, soweit sie nicht in der Wahrheit aufgewachsen sind. Man legt das also ab. Und man erlebt dann, dass man sozusagen gereinigt wird durch das Wort. Und das ging ja auch den Christen so, schreibt Paulus in Epheser 5, dass sie sozusagen gebadet und gereinigt wurden. Epheser 5, ab Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen weiterhin, so wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich für sie dahingegeben hat, damit er sie heilige, indem er sie mit dem Wasserbad durch das Wort reinige, sodass er die Versammlung sich selbst in ihrer Pracht darstelle, ohne dass sie einen Flecken oder eine Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und ohne Makel sei. Heilig bedeutet eben rein, abgesondert, ohne Makel. Und heilig konnten die Christen werden, indem sie das Lösegeldopfer Christi auf sich anwandten. Auf diese Weise wurden sie dann durch die Hilfe Christi und mit der Wirksamkeit des Wortes Gottes geheiligt. Sie wurden ihrerseits gereinigt wie in einem Wasserbad. Es ist also passend, dass das Wort auch Wasser des Lebens genannt wird. Hinzu kommt, dass man auch aufgrund des Studiums der Bibel dann eine Hoffnung bekommt auf ewiges Leben. Jesus sprach mal mit der Samariterin am Brunnen, auch über Wasser, aber über ganz besonderes Wasser, gemäß Johannes 4, Vers 14. Johannes 4, Vers 14. Da sagte Jesus, wer auch immer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben will, der wird überhaupt nie durstig werden, sondern das Wasser, das ich ihm geben will, wird in ihm zu einer Wasserquelle werden, die hervorsprudelt, um ewiges Leben zu vermitteln. Na, wenn man dieses ewige Leben bekommen will, dann muss man, wie Jesus auch im selben Kapitel erwähnte, die Wahrheit praktizieren, also die wahre Form der Anbetung, die wahre Religion. Ein paar Zeilen weiter hier in Vers 24 steht ja, Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, müssen ihn mit Geist und Wahrheit anbeten. Wir beten ihn mit Geist an, wir denken an ihn, wir sprechen auch mit ihm, aber wir brauchen keine Bilder, wir brauchen nichts Materielles, um Gott darzustellen oder uns gar davor niederzuknien und das anzubeten. Das gibt es bei uns nicht. Wir beten also Gott in Geist und Wahrheit an. Bilder da herzustellen, das wurde auch ausdrücklich verboten, bereits in den 10 Geboten am Berg Sinai. Also Jehovas Zeugen laden also alle ein, die Bibel eingehend zu prüfen und die Einladung anzunehmen, komm, nimm Wasser des Lebens kostenfrei. Auf diese Weise kann man aus geistiger Finsternis befreit werden und auch von der Angst vor Hölle, Fegefeuer und Strafe nach dem Tode. Man wird also in gewisser Weise aus geistiger Gefangenschaft befreit. Und das erwähnte Jesus auch in Johannes Kapitel 8. Sagte er seinen Jüngern, dass man durch die Wahrheit frei würde. Johannes 8. Vers 31 und 32. Und so sagte Jesus dann zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei von der Sünde und ihren Auswirkungen. Also wer ein Zeuge Jehovas wird, der muss sich ja befreien von eventuellen Praktiken, die schädlich sind, Rauchen, Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, Hurerei, das sind ja alles Sachen, die können durchaus gesundheitsschädlich sein, wenn nicht sogar zu tödlichen Krankheiten führen, das Leben also abkürzen. Man wird es frei von diesen Sachen, man wird auch frei von Stress, indem man ja lernt, ein einfaches Leben zu führen, man lernt mit seinen Mitmenschen umzugehen, macht sich sehr gut bemerkbar auf das Familienleben. Das erspart einem dann wieder Streit und Zank, wenn nicht sogar Scheidung. Also die Bibel befreit uns von vielen Sachen, die uns unglücklich machen können. Sie schenkt uns aber Freude durch die Hoffnung auf ewiges Leben in einer neuen Welt. Und auch jetzt schon macht uns das Wort Gottes glücklich, wenn wir geistige Bedürfnisse haben und sie auch befriedigen. In der Bergpredigt finden wir diese Glücklichpreisungen, Matthäus Kapitel 5. Und da begann Jesus gleich in Vers 3, die glücklich zu preisen, die sich ihrer geistigen Bedürfnisse bewusst sind, da das Königreich der Himmel ihnen gehört. Also das Wort wird mit Wasser verglichen, aber auch mit Speise. Es ist von geistiger Speise die Rede. Jesus sagte auch, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Es gibt auch eine geistige Speise, wenn man nach der ein Verlangen hat und dieses Verlangen auch befriedigt, wenn man also einen geistigen Hunger hat und dann aber auch isst und die Nahrung verdaut, dann kann man glücklich werden, jetzt übertragen auf das Wort Gottes, man studiert, man sinnt darüber nach, man wendet das auf sich an und merkt, dass die Lebensqualität steigt, das Verhältnis zu Jehova wird inniger und auch das zu den Brüdern. Man dürstet also nach der Wahrheit und man befriedigt dieses Bedürfnis und das führt zum ewigen Leben. Jeder Zeuge Jehovas kennt ja auch den Text aus Johannes 17, Vers 3, wo Jesus dann betete, dies bedeutet ewiges Leben, dass sie fortgesetzte Erkenntnis in sich aufnehmen über dich, den allein wahren Gott, und über den, den du ausgesandt hast, Jesus Christus. Man beginnt also damit, Jehova kennenzulernen durch ein Studium der Bibel und auch seinen Sohn. Man studiert die Eigenschaften Jehovas, seinen Willen, seinen Vorsatz, was er von uns erwartet, man richtet sich danach und das führt zum ewigen Leben. Macht also jetzt schon glücklich und verleiht uns die Hoffnung auf das Paradies auf Erden. Und dieses Verlangen nach geistiger Nahrung, das sollte bei uns so stark sein, wie das Verlangen eines Säuglings nach der Muttermilch. Ein Bild, was Petrus da zeichnet in seinem ersten Brief, 1. Petrus 2, Vers 2. Und das ist schon sehr anschaulich, wenn man mal bedenkt, wie lautstark so ein kleiner Säugling seinem Verlangen Ausdruck verleihen kann. Der schreit so lange alles zusammen, bis die Mutter den Kleinen beigibt und dieses Bedürfnis befriedigt. 1. Petrus 2, Vers 2. Und wie neugeborene Kindlein entwickelt ein Verlangen nach der unverfälschten Milch, die zum Wort gehört, damit ihr durch sie zur Rettung heranwachsen mögt. Also hier wird das Wort mit Milch verglichen, das ist für den Säugling lebenswichtig. Und so stark sollte unser Verlangen sein nach dem Wort Gottes, nach der Erkenntnis Jehovas. Und das wird ja auch befriedigt in Jehovas Organisation. Wir haben ja wunderbare biblische Literatur. Die kann einmal den Appetit anregen und aber auch Freude machen durch fortgesetzte Erkenntnis. Man sagt ja auch, der Appetit kommt beim Essen. Und je mehr man weiß, umso leichter versteht man auch alles, umso stärker wird der Glaube. Deswegen wird ein regelmäßiges Studium empfohlen. Man sollte also nicht in den Anfängen stecken bleiben, sondern Fortschritte machen. Man sollte später sogar in der Lage sein, selber die Bibel zu erklären. Die hebräischen Christen, die waren irgendwie stehen geblieben. Wahrscheinlich waren die noch auf der Stufe eines Anfängers, jedenfalls wohl einige von ihnen. Und an sie schrieb Paulus im Hebräerbrief, Kapitel 5, dass sich da was ändern müsse. Hebräer 5, ab Vers 12. Denn in der Tat, obwohl ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, benötigt ihr wieder jemand, der euch von Anfang an die elementaren Dinge der heiligen Aussprüche Gottes lehrt. Und ihr seid solche geworden, die Milch benötigen, nicht feste Speise. Denn jeder, der Milch zu sich nimmt, ist unbewandert im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber gehört reifen Menschen, denen, die ihr Wahrnehmungsvermögen durch Gebrauch geübt haben, zur Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht. Die waren aber schon so lange in der Wahrheit, dass sie eigentlich hätten Lehrer sein sollen. Leider waren sie noch nicht so weit. Sie blieben sozusagen bei der Milch, die ja einem Säugling zusteht, stehen, waren also immer noch Anfänger, aber sie wurden hier aufgefordert, zur festen Speise überzugehen. Die feste Speise, die kann ein Mensch ja verdauen mit zunehmendem Wachstum. Er soll ja dann erwachsen werden, er soll ausgewachsen sein. Und ein reifer Mensch, ein reifer Christ, der ist eben in der Wahrheit ausgewachsen, obwohl wir ja natürlich bis in alle Ewigkeit von Jehova lernen werden. Aber dennoch kann man schon ein Maß der Reife erlangen, in dem man dann übergeht zu den tieferen Lehren der Bibel, zu den komplizierten Lehren. Das wäre dann sozusagen die feste Speise, um das mal zu veranschaulichen. Wir haben ja diese Broschüre, werde ein Freund Gottes oder was erwartet Gott von uns. Das geben wir den Anfängern. Man kann dann später zu dem Buch übergehen, was lehrt die Bibel wirklich. Aber wenn das jemand absolviert hat, dann haben wir ja immer noch einiges in petto, zum Beispiel das Danielbuch oder das Offenbarungsbuch. Na, wenn das jemand beherrscht, dann kann er sagen, er hat geistige Speise verdaut. Kann man auch daran erkennen, dass jemand in der Lage ist, das zu erklären. Es ist ja eine Sache, etwas zu glauben, aber eine andere Sache ist es, erklären zu können, warum man das glaubt und etwas beweisen zu können. Da kann man sich also gut selber prüfen. Hilfreich sind ja auch die Zusammenkünfte der Zeugen Jehovas. Wir haben ja öffentliche Vorträge, das Wachtturmstudium. Wir haben große Kongresse. Man kann sich auch selber hier ausbilden in der theokratischen Schule. Man kann ausgearbeitete Aufgaben vortragen und lernt auf diese Weise seinen Glauben erstmal zu erklären und nach außen hin zu vertreten. Man wird also hier wirklich geschult und ausgebildet. Und deswegen sind die Zusammenkünfte so wichtig. Der Besuch der Zusammenkünfte zeigt auch, dass man sich seiner geistigen Bedürfnisse bewusst ist und dass man die Einladung annimmt nach dem Wasser des Lebens. Gemäß Hebräer 10, Vers 24. Und lasst uns aufeinander achten zur Anreizung zur Liebe und zu vortrefflichen Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht aufgeben, wie es bei einigen Brauch ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also solche von uns, die dann hier einen Programmpunkt auf der Bühne haben oder die Kommentare geben aus dem Publikum, die tragen auch zur Ermunterung ihrer Brüder bei. Wir stärken uns hier also gegenseitig und dafür sind die Zusammenkünfte ja gedacht. Wenn man ein geistiges Verlangen hat, dann tut man gut, um Heiligen Geist Gottes zu beten. Jesus riet das und empfahl das dringend, Lukas 11, und er hat auch garantiert, dass man dann Heiligen Geist bekommt. Man muss also nur aus dem richtigen Beweggrund beten. Lukas 11, Vers 9, da sagt er, demnach sage ich euch, bittet unablässig und es wird euch gegeben werden. Sucht fortwährend und ihr werdet finden. Klopft unaufhörlich an und es wird euch geöffnet werden. Und dann erklärt er uns, um was wir dann in erster Linie bitten sollten. Wenn nun ihr, obwohl ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Also ein Vater wird seinem Kind keinen Stein reichen oder keine Schlange, wenn es Hunger hat. Viel weniger unser himmlischer Vater, der gibt uns gute Dinge. Und das Beste, was er uns geben kann, ist ja sein Heiliger Geist. Wenn wir um den beten, dann werden wir ihn auch bekommen. Man muss natürlich da auch ausdauernd sein, weil Jehova auch sehen will, ob wir wirklich ein echtes geistiges Verlangen haben. Man darf sich auch nicht von der Welt ablenken lassen. Es wird ja in der Bibel gewarnt, nicht die Welt zu lieben und sich nicht von den Begierden des Fleisches und den Begierden der Augen und der auffälligen zur Schaustellung der Mittel, die jemand zum Leben hat, da vereinnahmen zu lassen. Die Welt hat ja materiell so viel zu bieten, dass es so weit kommen kann, wenn jemand das alles haben und genießen will, dass er keine Zeit hat für Jehova. Den meisten Menschen da draußen geht es ja so. Die haben alle keine Zeit aus verschiedensten Gründen. Und wenn man aber ein Freund der Welt ist, wenn man die Welt in vollen Zügen genießen will und keine Zeit hat für Jehova, dann kann man kein Freund Gottes sein. Wer ein Freund der Welt sein will, der ist ein Feind Gottes. Das wäre also der falsche Standpunkt. Begierde des Fleisches bedeutet also die Begierden, die der Mensch so hat, übermäßig zu befriedigen, das in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen. Vergnügen, Wohlleben, Wohlstand. Das wäre also gefährlich vom geistigen Standpunkt, dann zeigt man nicht, dass man ein Geistesmensch ist oder dass man geistige Bedürfnisse hat. Das Beste, was man machen kann, ist Gemeinschaft mit Zeugen Jehovas zu pflegen, die ihrerseits Geistesmenschen sind. Ein Geistesmensch stellt also Jehova an die erste Stelle, das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit. Er überlegt immer, wie denkt Jehova darüber, wie würde Jesus Christus jetzt handeln, was ist der biblische Standpunkt, und dann ist er auf dem richtigen Wege. Wenn man Gemeinschaft mit Zeugen Jehovas pflegt, dann legt man natürlich auch falsche Lehren ab. Man wird auch darüber belehrt, wieso die falsch sind. Man lernt, dass die Auferstehung Christi nichts mit Osterhasen und Ostereiern zu tun hat und dass der Weihnachtsbaum auch nichts mit Jesus Christus zu tun hat und auch nicht der Weihnachtsmann. Das sind also Sachen, die lassen wir hinter uns. Das ist nicht die Wahrheit des Wortes Gottes. Wir sind auch kein Teil der Welt, in dem wir die politische Neutralität wahren. Wir wählen keine Parteien, wir lassen uns nicht wählen. Wir kennen auch keinen Nationalismus. Wir sind kein Teil dieser Welt, schon gar nicht beteiligen wir uns am Krieg. Wir gehen auch nicht an den Schreibtisch im Verteidigungsministerium. Wir haben mit Krieg und Politik nichts zu tun. Und auf diese Weise sind wir hinausgegangen aus der Welt. Wir genießen ein geistiges Paradies, jetzt schon. Es gab mal ein biblisches Vorbild, das war der Zustand der aus Babylon zurückgekehrten Juden, die dann nach Jerusalem kamen, um den Tempel wieder aufzubauen. Jesaja Kapitel 55. Jesaja Kapitel 55, von 1 bis 3. Heda, all ihr Durstigen, kommt zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt her, kauft Wein und Milch, sogar ohne Geld und ohne Kaufpreis. Warum bezahlt ihr ständig für das, was nicht Brot ist? Und warum gilt eure Mühe dem, was nicht zur Sättigung gereicht? Hört mir aufmerksam zu und esst, was gut ist. Und an Fettigkeit finde eure Seele ihre Wonne. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird am Leben bleiben. Und ich will einen auf unabsehbare Zeit dauernden Bund mit euch schließen in Bezug auf die liebenden Gütigkeiten gegenüber David, die zuverlässig sind. Das hatte auch eine zweite Erfüllung im 20. Jahrhundert. Nach dem Ersten Weltkrieg gerieten ja die Zeugen Jehovas in Gefangenschaft, in die Gefangenschaft Babylons der Großen, des Weltreiches der falschen Religion. Die führenden Männer wurden eingesperrt, das Werk lag mehr oder weniger brach, aber es fand dann eine Befreiung statt und Babylon der Große fiel. Die geistgesalbten Christen wurden damals wiederbelebt, durch Wasser der Wahrheit erfrischt und begannen dann zu verkündigen weltweit und haben das Werk so richtig in Gang gebracht, wovon wir ja heute profitieren. Wenn die Brüder sich damals nicht so angestrengt hätten, dann wären viele von uns wahrscheinlich nie mit Zeugen Jehovas in Berührung gekommen. Also damals fingen sie dann an zu verkündigen, dass das Königreich Gottes bereits aufgerichtet wurde, 1914. Seit 1919 fließt dann ein Strom des Wassers, des Lebens zu Millionen Menschen, kostenfrei. Und unser Jahrbuch bestätigt ja immer, wie viel da geleistet wird auf diesem Gebiet, hier das Jahrbuch 2008. Da hatten wir Gedächtnismal anwesende 17,6 Millionen, ja, sind inzwischen über 7 Millionen Verkündiger. Es gab 298.000 Getaufte, Gesamtzahl der Predigtdienststunden 1,4 Milliarden in einem Jahr, Bibelstudien 6,5 Millionen. Also man sieht, der Strom des Wassers des Lebens fließt. Millionen Diener Jehovas beteiligen sich daran. Und es finden auch nahezu sensationelle Veränderungen statt bei Menschen, die gottlos lebten, aber dann die Wahrheit annehmen. Jesaja 11, Vers 9 sagt, dass sogar Menschen, die so gefährlich sind wie Raubtiere, harmlos werden, Jesaja 11, Vers 9, sie werden keinen Schaden stiften, noch irgendwie Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, denn die Erde wird bestimmt erfüllt sein mit der Erkenntnis Jehovas, wie die Wasser das ganze Meer bedecken. Wir haben also Menschen unter uns, die unsere Brüder sind, die früher Kriminelle waren, Gefängnisinsassen, Drogensüchtige, die in der Gosse lebten, die sind unsere Brüder geworden, haben sich gereinigt waren früher vielleicht Schläger oder Mörder, haben sich geändert und sind heute, obwohl sie früher mal so gefährlich waren wie Raubtiere, unsere Brüder sozusagen fromm wie ein Lamm. Also diese Wirkung kann das Wort Gottes haben. Deswegen die Einladung, nimm Wasser des Lebens kostenfrei. Das kann sich sehr segensreich auswirken. Zum Glück leben wir in einer Zeit, die ja auch Daniel vorhergesagt hat, die Zeit des Endes, wo die wahre Erkenntnis überströmend wird. Das sieht man ja an der weltweiten Organisation der Zeugen Jehovas. Unsere Bibelkenntnis, unsere Erkenntnis wird immer besser, sozusagen überströmend. Wir können heute vieles verstehen, was im 19. Jahrhundert noch unverständlich war. Zum Beispiel die Prophezeiungen aus dem Danielbuch und der Offenbarung. Wir leben heute in geistiger Wohlfahrt, in einem geistigen Paradies. Und den Unterschied zwischen uns und der Welt da draußen schildert auch sehr schön Jesaja. Jesaja 65 sagt, dass wir ständig geistiges Festmahl halten dürfen. Jesaja 65, 13, 14. Darum hat der souveräne Herr Jehova dies gesprochen. Siehe, meine eigenen Knechte werden essen, ihr selbst aber werdet hungern. Siehe, meine eigenen Knechte werden trinken, ihr selbst aber werdet dursten. Siehe, meine eigenen Knechte werden sich freuen, ihr selbst aber werdet Schande erleiden. Siehe, meine eigenen Knechte werden jubeln, zufolge des guten Herzenszustandes. Ihr selbst aber werdet schreien vor Herzensschmerz und ihr werdet heulen wegen des völligen Zusammenbruchs des Geistes. Und dann stellt man vielfach fest im Haus-zu-Haus-Dienst, wie die Leute so gelaunt sind. Und wenn man Weltnachrichten verfolgt, dann sieht man auch, es findet ein Zusammenbruch des Geistes statt. Die sind mit ihrem Latein am Ende, die wissen nicht mehr weiter, die haben abgewirtschaftet. Es geht abwärts, das wird immer klarer. Die Angst geht um. Also wir dürfen jubeln, weil Gottes Königreich und seine Segnungen immer näher kommt. Und die anderen, denen geht es immer schlechter. Also tut man gut daran, die Einladung anzunehmen, in vollen Zügen Wasser des Lebens zu trinken, wie unser Thema sagt, kommt, die ihr nach der Wahrheit dürstet, trinkt Wasser des Lebens kostenfrei.